sich einbringen, Position beziehen, engagieren, eben nicht sich zurückziehen, sich nicht in eine Opferrolle zu begeben, sondern aus einer Grundhaltung heraus und einem gesunden Selbstbewusstsein heraus Mitgestalter zu sein, ja, und seinen eigenen Lebensraum und den künftiger Generationen zu gestalten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Social Economy, unseres Podcasts zu Sozialunternehmertum und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl im Blick haben. Mein Name ist Walter.
Und ich bin Vicky und wir sind heute in eigener Sache unterwegs, denn unser Gast ist Clemens Brandstätter. Clemens ist einer der Gründer, eigentlich der Hauptgründer von managerfragen.org, einer Initiative, die sich für einen fairen und offenen Dialog zwischen Zivilgesellschaft und Wirtschaft einsetzt. Wir freuen uns ganz besonders, dass du heute hier bist, Clemens. Hallo.
Danke, Vicky. Ganz lieben Dank und Walter auch natürlich auch in deine Richtung. Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite.
Clemens, wir gehen heute in die Rolle der Interviewer zu dir. Das wird mir vielleicht nicht ganz leicht fallen, weil wir kennen uns schon seit 2012. Und Vicky und ich sind ja jetzt auch schon seit längerem, Vicky, ich glaube, du seit 2015, ich seit 2012 dabei. Ich bin etwas später mit dazugekommen. Ihr habt das 2011 gegründet. Und jetzt bin ich heute tatsächlich in dieser komischen Twitter-Rolle, dich zu interviewen, zu Dingen, wo ich sicherlich einige schon weiß, hoffentlich ein paar neue Dinge erfahren werde. Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz wichtig, Clemens und ich, wir kennen uns sehr gut, Clemens und Vicky kennen sich auch sehr gut, aber wir gehen jetzt einfach mal so in unsere Podcaster-Rolle rein und schauen, dass wir Clemens ja besser kennenlernen, dass wir managerfragen.org besser kennenlernen und in diesem Sinne starten wir auch, Clemens, mit unserer Frage, die wir immer am Anfang stellen. Was macht managerfragen.org? Wie macht es managerfragen.org? Und wozu macht managerfragen.org das, was es tut? Kannst du uns das ein bisschen erläutern?
Ja, ich versuche das jetzt mal. Und die ersten Gedanken, die mir jetzt einfallen auf deine, eure Startfrage, ist: Menschen zusammenbringen, Menschen in den Dialog bringen und statt übereinander zu reden, miteinander zu reden. Das ist so die Grundintention von uns als Managerfragen, genau.
Und wozu machen wir das und wie machen wir das, Clemens?
Ja, der ursprüngliche Anlass war tatsächlich die Finanz- und Wirtschaftskrise. Das geht schon einige Jahre, fast Jahrzehnte zurück. Ins Jahr 2009 müssen wir zurückspringen. Und die empfundene Gespaltung, zumindest damals von uns, vom Gründerteam, die empfundene Spaltung zwischen Wirtschaft und Gesellschaft und wieder Brücken zu bauen, wieder zusammenzuführen und statt eben übereinander zu reden, miteinander zu reden und Vorurteile abzubauen, Vertrauen zurückzugewinnen. Das war so die Grundintention, warum wir uns auf die Reise gemacht haben und auch eine Art Online-Dating-Plattform zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Führungskräften der deutschen Wirtschaft zu schaffen.
Ja, da hast du schon einen entscheidenden Punkt des Wies angesprochen, also wie wir das hinbekommen, dass Menschen miteinander reden statt übereinander. Das ist diese damals sehr neue und heute, glaube ich, immer noch recht einzigartige Plattform, wo wir online die Möglichkeit bieten, dass Führungskräfte, Vertreter von Wirtschaft direkt befragt werden können von Bürgerinnen und Bürgern, von Vertretern der Zivilgesellschaft. Erzähl doch noch ein bisschen darüber, was wir sonst noch so alles gemacht haben. Da gibt's ja einiges an Formaten, was wir seit 2011, 2012 umgesetzt haben, neben dieser Online-Plattform.
Ja, sehr, sehr gerne, Walter. Und dazu direkt als Ergänzung auch, neben dem, gesellschaftlichen Anliegen der Vertrauensrückgewinnung, so wie wir damals gestartet sind, haben wir uns als Gründungsteam eben auch als Verein einen Bildungsauftrag gesetzt, vorgenommen, was uns antreibt, nämlich die Dialogkompetenzen zu stärken, also die Medien-, Digital- und Demokratiekompetenzen zu entwickeln und das über verschiedenste Formate zu tun, so wie du es ansprichst, Walter. Also in den gesellschaftlichen Anliegen gibt es diesen Bildungsauftrag und den verfolgen wir über Online-Formate einerseits, aber eben auch über Direktformate, ja, Face-to-Face sagt man dann heute, also Direktbegegnungsformate. Und das ist auch so der Grundtenor, sich direkt Meinung zu bilden. Also nicht über die klassischen Medien und da möglicherweise auch in einer Filterblase zu sein oder auch manipuliert zu werden, bewusst oder unbewusst, oder auch über Desinformation ein Zerrbild zu bekommen oder auch die Polarisierung, Simplifizierung, Verallgemeinerung, die Vorurteile, die oftmals bedient werden, an diesen Dingen zu arbeiten und eben sich direkt eine Meinung von Menschen und von Sachverhalten zu bilden. So, das ist nochmal der Kontext, online wie face-to-face. Wir sind eben mit dem Portal gestartet im Herbst 2012, also die Vereinsgründung war 2010. Wir haben dann Tests gemacht, viele, viele Menschen befragt 2011 und haben dann eben 2012 die Plattform realisiert und sind dann live gegangen und haben dann einfach gestartet, haben Führungskräfte der Wirtschaft eingeladen auf der Plattform einerseits und Bürgerinnen und Bürger. Und das Einfachste eines Dialogs sind zwei Personen, die eine Seite stellt eine Frage und die andere antwortet. Und damit haben wir begonnen. Und dann haben wir halt weitere Formate ausgeprägt. Dann eben im nächsten Schritt eben die Direktformate, die angesprochen wurden, wo sich eine Managerin oder ein Manager zur Verfügung gestellt hat und wir so Abendveranstaltungen durchgeführt haben. Also so 10, 15, 20 Personen, die wir mobilisiert haben, die wir eingeladen haben. Hey, wer hat Lust, wer hat Interesse, sich mit der Führungskraft auszutauschen? Und wir haben das eben bewusst klein gehalten. Ja, die Managerin, der Manager unmaskiert, ne, behind the scene, da halt eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen und Neues zu erfahren, Neues kennenzulernen, Perspektivwechsel vorzunehmen, sich überraschen zu lassen und einfach mal die Muster, die man selber so hat, mal zu brechen oder in Frage zu stellen oder auch mit anderen darüber in Austausch zu gehen.
Ich habe mich gerade noch gefragt, als du über das Gründungsteam oder als du die Gründung angesprochen hast, was war das für eine Gruppe? Wie habt ihr euch zusammengefunden? Wie kam der Gedanke, was zu tun für den Dialog und was war dann die Initialzündung? Auch, dass ihr gesagt habt, es wird ein Verein, es wird keine vielleicht Beratungsagentur oder eine GmbH. Warum ein Verein?
Ja, Vicky, ich versuche das mal abzuschichten. Die verschiedenen Facetten, die du so ansprichst oder die mir dazu auch einfallen. Ja, wie kamen wir überhaupt zusammen, das Team? Ne? Also das eine ist der Zufall oder das Schicksal, wie so Wege sich zusammenführen und verbinden und wie Menschen zusammentreffen. Das war damals mit dem Vincent. Der Vincent kam damals von der Bertelsmann Stiftung und hat dort das Vorstandsbüro auch geleitet bei der Bertelsmann Stiftung. Und er wiederum und auch weitere aus dem Kreis des Stiftungswesens und der jungen Wilden des Think Tanks, vom Club of Rome, der Think Tank 30. Das war so quasi so mit Nukleus einerseits, aber eben auch so aus meinem früheren Kontext des Konzernwesens oder der Wirtschaft, des Konzernumfeldes aus der Telekom und auch weiterer Kolleginnen und Kollegen, die auch ein Anliegen hatten, sich gesellschaftlich zu engagieren und wo wir alle mit irritiert waren, das Zerrbild, alle Manager und Führungskräfte seien schlecht. Kontext, Finanz- und Wirtschaftskrise, ne, das Bashing, das Anfeinden. Und man sagt, hey, das ist zu einseitig, das stimmt nicht. Es gibt einige, aber es sind nicht alle schlecht. Und insofern war es ein gemeinschaftliches Zusammenfinden aus dem Stiftungsumfeld, aus Politik, aus Gesellschaft und eben auch von Wirtschaft- und Führungskräfteseite, die zusammengefunden haben und gesagt haben, wir müssen was tun. Und das Internet ist die ideale Setting und darum eben zunächst auch gestartet als Online-Dialogplattform um eben einen Diskurs, einen neuartigen Gesellschaftsdiskurs zu gründen. So, das zum Team. Und deine zweite Frage ging ja auch darum, warum ein Verein? Ich glaube, wir waren der erste Verein, behaupte ich jetzt mal, aber so hat es zumindest damals der Anwalt, der Notar auch zumindest gesagt, der sich per Telefonkonferenz gegründet hat und virtuell gegründet hat. Wir haben uns in ganz Deutschland zusammengeschaltet, die Gründerinnen und Gründer, und haben halt, wie man das so macht, damit Vereinssatzung und Co. uns getroffen und haben halt die Dinge verabschiedet und haben das per Telefonkonferenz gemacht und sind darum zugleich eher eine Community of Practice als ein klassischer Verein. Ne? Man hat doch ganz andere Assoziationen mit einem Verein.
Ja.
Sondern wir sind letztendlich, heute fasst man das so unter irgendwelchen agilen Buzzwords zusammen. An sich sind wir aber eine Community, die sich gefunden hat. Wir sind Weggefährten und Weggefährten, die einfach an Themen arbeiten wollen, sich einbringen wollen, gesellschaftlich engagieren wollen.
Mhm. Also ich finde in diesem Gespräch ist ein bisschen herausfordernd, sich in die Situation zu versetzen von jemandem, der Manager-Fragen.org noch nicht kennt. Ich mache es aber trotzdem. Wenn ich jetzt auf eure Webseite gehen würde, was würde mich da erwarten im Bereich Online-Dialog? Ich könnte Leute direkt auswählen und eine Frage stellen oder wie funktioniert das?
Danke, Vicky. Danke für die Hilfestellung. Ich bin doch zu abstrakt unterwegs, ich merke das schon. Ja, es ist tatsächlich so, jede, die bei uns auf die Website kommt, hat tatsächlich die Möglichkeit, sich erstmal zu orientieren bezüglich der Führungskräfte, also Managerinnen und Manager, die sich für einen Dialog von sich aus bereit erklärt haben, einerseits, oder eben sich auch mit bestehenden Dialogen der letzten Jahre, der letzten 10 Jahre, wir haben ja tatsächlich dieses Jahr 10-Jähriges seit unserem Going Live, sich einfach mal Fragen und Antworten anzuschauen. So, also das ist das eine. Ich kann mich mit an Führungskräften orientieren und kann diesen Führungskräften auch Fragen stellen. Option 1. So. Mhm. Option 2, ich kann die Frage, die ich habe, das Anliegen, das ich habe, kann ich zugleich auch an ein Unternehmen adressieren. Also ich kenne jetzt keine Führungskraft oder die Person, die jetzt dort abgebildet ist, sage ich, das ist nicht die richtige, aber ich habe ein wichtiges Anliegen, kann ein gesundheitliches Thema sein, kann aus dann jegliches Thema im Sinne der Nahrungsmittelproduktion sein, kann ein ethisches Thema sein im Kontext der Technologiefragestellungen, die so vielfältig sind. Und sag, hey, dieses oder jenes Unternehmen soll doch dazu mal Stellung nehmen, warum es so oder so agiert. Und dann so kümmern wir uns als Vereinsteam darum, von der Redaktion, dass diese Frage beantwortet wird. Das ist die Option 2. Oder auch ganz frei. Ich weiß gar nicht, welches Unternehmen bei der Automobilindustrie, ob jetzt Volkswagen, BMW oder andere Hersteller oder irgendwelche Lebensmittelkonzerne eine Frage beantworten sollen, sondern ich habe eine bestimmte Fragestellung aus der landwirtschaftlichen Produktion, adressiere das und wir sorgen dafür, dass passend zur Frage der richtige Gesprächspartner antwortet und der Kontakt stattfindet. Das ist so das Grundanliegen.
Ja, und jetzt gehe ich doch nochmals in die Rolle des Insiders sozusagen, um das nochmal zu ergänzen, auch Clemens, oder deine Frage zu ergänzen, Vicky. Und zwar, wir haben das ja weiterentwickelt und neben diesem Frage-Antwort-Spiel, sage ich mal, was du gerade beschrieben hast, Clemens, wo jemand einem Manager oder einem Unternehmen eine Frage stellen kann, gibt es ja dann auch Online-Formate, wo wir beispielsweise Diskussionen auch abbilden, also wo dann mehrere Fragen und mehrere Antworten beispielsweise zu einem Thema kommen. Auch das ist ja etwas, was wir online auf unserer Plattform wiederfinden. Und natürlich haben wir das eben auch weiterentwickelt, beispielsweise um diesen Podcast oder auch, was du ja auch machst, Clemens, Videointerviews, ne, mit einzelnen Vertretern der Wirtschaft. Also das ist schon eine richtig tolle, große, runde Plattform geworden mittlerweile, was dort online auch möglich ist, um diesen Diskurs, um diesen Dialog auch herzustellen. Erzähl doch ein bisschen was noch zu den Präsenzformaten, Clemens. Da kann ich mich an tolle Veranstaltungen erinnern, wirklich gute, sehr beeindruckende Veranstaltungen auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft und Bürgern und Bürgerinnen und auch Top-Managern. So ein paar Highlights, Clemens, dazu für unsere ZuhörerInnen.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und danke auch hier fürs Brückenbauen und helfen. Genau, also so wie wir bei den Online-Formaten eine Entwicklung vollzogen haben aus diesen 1-zu-1-Dialogen, dass wir dann medialer geworden sind, über ja, redaktionelle Beiträge. Ne, wir haben ja auch einen tollen Blog, wo wir tolle Interviews führen. Haben wir das Thema Bürgerinterviews weiter. Das hast du ja gerade angesprochen, also Bürgerjournalismus, wo Bürgerinnen und Bürger richtige Interviews führen, bis hin zu unserem Blog, wo wir eben ja Top-Managerinnen und Manager eben auch als Video-Interviews ja auch einem breiteren Publikum letztendlich heranführen, um der deutschen Wirtschaft auch ein Gesicht zu geben, ne? Weil vielfach kennen Bürgerinnen und Bürger die Wirtschaft als solches gar nicht oder prägende Protagonisten gar nicht. So, und ähnlich haben wir auch eine Entwicklung natürlich bei den Face-to-Face-Formaten vollzogen. Wir sind erstmal gestartet, ja, tatsächlich mit einer Veranstaltung, mit unserer Großveranstaltung in Lübeck. Das war unser erster großer Dialogdiskurs. Nach einem, ja, Dreivierteljahr des Online-Gehens haben wir mal so eine Reflexion, würde man das heute nennen. Wir haben so einen Metadiskurs geführt und haben dann eingeladen, verschiedenste Organisationen und Initiativen, ja, in die Stadt des ehrbaren Kaufmanns nach Lübeck und haben mit 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern so einen Metadiskurs geführt. Auch Professor Gesine Schwan war da gewesen. Und hat einen super spannenden Vortrag gehalten, ja, dass wir den Grundkonsens zu verschiedenen gesellschaftlichen Fragen neu erstreiten müssen, aber natürlich mit einer Kultur des Dialogs. Und hat auch weitere tolle Persönlichkeiten da. Das Ganze war als Barcamp organisiert. Und wir haben mit 20 Workshops parallel da 1,5 Tage verbracht und haben dort auch so Leitlinien erarbeitet, die wir dann später auch als Kultur des Dialogs zusammengefasst haben. Das war unser Startpunkt oder Weiterentwicklung auch. Neben diesen, ja, die Managerin, der Manager unmaskiert, was, wie ich es vorher angesprochen hatte, solche Kleinveranstaltungen. Und wir sind dann aber neben diesen öffentlichen Diskursen sind wir dann eingestiegen, auch so spezielle Formate zu gestalten als geschlossene Veranstaltungen. Und das ist das, was du gerade angesprochen hattest, Walter, also mit einem der großen Organisationen, renommierten Organisationen der Baden-Baden Unternehmergespräche. Mit dem Herrn Frank Tümper und seinem Team haben wir über mehrere Jahre hinweg, 2015, 2016, 2017, zuerst halbtägig, eintägig bis fast 1,5-tägig, dort Top-Managerinnen und Manager der deutschen Wirtschaft mit jeweils 30 Bürgerinnen und Bürgern zusammengeführt. Also es waren dann, so waren wir immer eine Gruppe von 60 Teilnehmerinnen insgesamt, aus Vertreterinnen verschiedener gesellschaftlichen Orientierungen. Von ATTAC über ja aus dem Energiekontext kommend, verschiedenste andere Vereine, Initiativen, Protagonisten, die eben sich kritisch zusammen mit den Führungskräften zu ihrem Handeln auseinandergesetzt haben und haben so Reflexionsformate durchgeführt. Das war mit den Baden-Baden-Unternehmergesprächen. Und wir haben dann nach diesen Entwicklungsschritten auch ein weiteres Format etabliert, die sogenannten Regionaldiskurse, und haben mit der WHU, der Haniel-Stiftung, die sogenannten Rhein-Ruhr-Dialoge etabliert, wo wir auch zuerst 17, 18, 19 waren diese Veranstaltungen, wo wir verschiedene spielerische Formate entwickelt haben. Es war eine Abendveranstaltung mit bis zu 100, auch 120 Teilnehmerinnen, wo wir ja in verschiedene Diskursformate eingestiegen sind, im Plenum, aber auch in Workshops, ja, um halt so Dilemmata-Situationen nachzuspielen. Ja, und auch, wie blicke ich eigentlich auf die Wirtschaft und wie blickt die Wirtschaft auf die Gesellschaft? Dort mal neue Fragen aufzuwerfen und nach Antworten zu suchen.
Ich erinnere mich sehr gut daran, wir spielten damals Verantwortungspoker und mussten oder haben spielerisch darüber diskutiert mit ja auch Alumni der WHU vielen, wie wir die Verantwortung oder wem wir Verantwortung zuweisen zu verschiedenen Problemen. Ist das ein Problem der Wirtschaft oder der Politik oder der Gesellschaft oder einzelner Bürgerinnen und Bürger? Das war interessant, also sich spielerisch diesen Fragestellungen zu nähern in einem Kontext, den, also die WHU assoziiert man ja doch mit Wirtschaftsnähe, Hochleistung, Elite, genau, auch die Baden-Badener Unternehmergespräche sind sehr elitär. Es Ich erinnere mich daran, dass als wir da waren, dann auch einzelne, da sind viele DAX-Unternehmen mit dabei, die Vorstände von morgen dorthin schicken. Und auch als wir dort waren, wurden tatsächlich dann einige in den Vorstand erhoben vor Ort, denn die waren da 3 Wochen. Das war eine sehr intensive Erfahrung auch für mich. Und was mich zu der Frage bringt, also ich habe jetzt beides auch erlebt bei Managerfragen, Online- und Offline-Dialog. Und wie, Clemens, ist das für dich? Was ist prägender für Managerfragen? Ist es der Online-Dialog? Ist es die Offline-Veranstaltung? Wie hast du das für dich abgesteckt?
Du meinst für mich persönlich den Wiki oder wie die Formate im Sinne von Skalierung am besten wirken? Wie meintest du das?
Ich meinte eigentlich, wie du Managerfragen assoziierst. Ist das für dich ein Verein, der sich, der vielleicht eher von Offline über Offline-Formate funktioniert, aber ergänzt wird von Online, oder der Online funktioniert, aber ergänzt wird von Offline, oder ist das beides gleichwertig?
Ja, wir haben da auch eine Veränderung tatsächlich im Verein vollzogen, oder wir als Community, als Herzstück sind wir tatsächlich damals als Online-Portal gestartet, ne? Und auch die Skalierungsmöglichkeit, online Menschen zusammenzubringen und eine Vielzahl von Menschen zusammenbringen, ist fantastisch, ne? Und das hat uns damals begeistert und ist auch unverändert ein großes, ja, großes Thema darum, auch heute für uns, weil es geht immer um Skalierung natürlich. Und zugleich haben wir gemerkt, bei allen Möglichkeiten des Online-Dialogs und auch der Technologie, die sich weiterentwickelt hat in den 10 Jahren, wie wichtig es eben auch ist, einen vertiefenden Dialog nochmal zu vollziehen. Also zwischen dem Matchmaking, also dem Zusammenbringen, dem ersten Kennenlernen des Miteinanders, wie wichtig es ist, dann eben persönlich zusammenzukommen und das aber dann wieder auch zurückzuspiegeln. Und das ist, auch wenn wir jetzt aus einem wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Kontext kommen und denken, ist das gar nicht so anders, wie auch bei dem persönlichen Kennenlernen, ne? Mhm. Weil jetzt komme ich auf das Online-Dating wieder zurück, so wie sich damals wie heute vielleicht noch mehr, bin mir gar nicht so sicher, aber Mann und Frau sich kennenlernen können über ein Online-Dating-Portal. Ne? Also man lernt sich so, ne? Macht das Matchmaking und irgendwann kommt man dann doch, wenn so das erste Prüfen erfolgt ist und sagt, okay, das macht Sinn, sich auch mal persönlich zu treffen, dann trifft man sich im Restaurant, ne, bei Kerzenlicht und doch irgendwie vielleicht mit Blumen und bekommt eine andere Art der Beziehungsqualität und kann eine andere Art des Austauschs ermöglichen.
Aber, so geht das also.
Bitte?
So geht das also.
Ja, genau, so geht das also. Genau, lieber funktioniert es ja. Und das kann man dann eben auch wieder zurückspielen, wenn die Vertrauen ist entstanden, eine Beziehung ist entstanden. Und dann kann man auch aus einer Distanz wieder anders zusammenfinden und kann wiederum in einer anderen Art von Diskurs auch eintreten. Ja, also es gehört zusammen, Vicky. Du hast die Antwort schon so mitgeliefert. Wir haben uns da verändert, wir haben uns da entwickelt. Und mittlerweile ist das gleichwertig. Wir brauchen beides. Wir lernen aus beiden Formatsträngen gleichermaßen.
Und es sind ja einige Dinge am Start, Clemens. Wir sind ja sehr rege auch, was Ideen und auch neue Formate, neue Formen von Dialog betrifft. Und jetzt ist uns leider Corona dazwischen gekommen, jetzt dieses Jahr und letztes Jahr. Wir hatten tolle Dinge letztes Jahr schon geplant und erzähl auch ein bisschen was dazu, was so ansteht und wie es weitergeht in diesem Umfeld von Online und Präsenz.
Gerne. Und zugleich, wir sind ja flexibel, trotz oder vielleicht auch gerade Corona, ne? Also man wächst da mit den Herausforderungen bekanntermaßen, sind uns unverändert tolle Sachen gelungen. Natürlich immer mit Hilfestellung unserer Förderpartner, Förderpartnerinnen. Und wir haben all das, was wir machen, immer mit Projektpartnerschaften gemacht. Jetzt hatte ich die Hangel-Stiftung, WHU, BBUG angesprochen. Das, was du gerade auch gerade anträgerst, Walter, ist eben, was wir letztes Jahr und dieses Jahr forciert haben, mit Hilfe der Deutschen Telekom auch entstanden. So haben wir, ich fange mal an mit den Online-Formaten, haben wir eine, ja, kleine Learning Journey. Ich hab gerade nach dem deutschen, nach der deutschen Übersetzung gesucht. Eine Lernreise, danke Vicky. Eine Lernreise entwickelt zu dem Thema, ja, Digital- und Medienkompetenz und die Demokratiekompetenz mit der Telekom zusammen, die sich in diesem Umfeld auch sehr stark engagiert. Und diese Lernreise bestand aus 4 Modulen mit verschiedensten Formaten, die wir entwickelt haben, die sich eben mit dem Thema, ja, Fake News, Hate Speech, Diskriminierung, Desinformation auseinandergesetzt hat, ne? Und mit Filterblasen, also mit diesen Schlagwörtern, und wie man eben aus der Filterblase rausbrechen kann, wie man einen Faktencheck vornehmen kann und all diese Dinge. Und das waren mehrere Online-Sessions, die wir durchgeführt haben. Auch zusammen mit der Antropia, die uns ja auch seit Jahren mit unterstützt, ja, also die Heimat für Zukunftsmacher, einem, ja, Denk-, Reflexions- und Handlungsraum für Zukunftsmacherinnen. Die haben hier uns gleichermaßen mit unterstützt, war ein gemeinsames Kooperationsprojekt. Und da haben wir halt auch mit jeweils 60, 80, 100 Teilnehmerinnen so Online-Sessions durchgeführt, was nicht geklappt hat, ist, aber da schon mal Appetit vielleicht drauf gemacht. Wir haben tolle Formate auch entwickelt, so ein bisschen Guerilla-Formate, wo wir eben raus aus der Filterblase gehen, so Kneipenformate, ne? Also wo wir wirklich dann mal den Diskurs führen, eben nicht auf dem WHU-Campus oder ja im gesetzten Baden-Baden, ne? Dann doch etwas elitär oder in einem besonderen Rahmen, sondern wo wir in Anführungsstrichen wirklich auf die Straße gehen, in die Kneipe rein und mit den Leuten bei Bier und Korn in einen Diskurs mal eintreten, was über Wirtschaft und über Managerinnen und Manager denken. Das ist das eine. Und das zweite ist, ja, die Villa Antropia, so heißt sie tatsächlich, ist auf dem Haniel Campus in Duisburg. So, und dort haben wir auch ein Konzept entwickelt, auch eine kleine Reise durch dieses tolle Gebäude, was auf dem Haniel Campus in Duisburg steht. Ja, alle herzlich eingeladen. Termin wird rechtzeitig natürlich kommuniziert, wo man ja im Sinne von Provokation, Irritation mit anderen Menschen zusammentreffen kann, um sich mal einer ganz anderen Form und Art und Weise mit verschiedenen gesellschaftlichen Herausforderungen und ja Managerinnen und Bürgern auseinandersetzen kann. Das ist so ein bisschen Rückblick und zugleich Ausblick für dieses Jahr werden wir speziell auch mit der Telekom diese Serie fortsetzen. Also wir bleiben bei dem Thema digitale Zivilcourage. Das ist so auch der Rahmen, ne? Also so wie man Zivilcourage zeigen muss und sollte im öffentlichen Raum, im realen Leben, so ist es heutzutage umso wichtiger, auch im digitalen Raum bei ja Hass, Posts, bei Stigmatisierung, bei Anfeindungen gleichermaßen Position zu beziehen. Und dafür setzen wir uns ein. Und mit der Telekom machen wir in diesem Jahr spezielle Formate, auch im Gaming-Kontext, im Gaming-Umfeld. Wie ist eigentlich der Dialog bei den Gamern, unter den Gamern? Und was ist okay und was ist auch nicht okay? Und auch das ist ein spannender Entwicklungsschritt, den wir gehen.
Das ist wirklich eine spannende Entwicklung insgesamt des Vereins, auch vom Problem Wirtschafts- und Finanzkrise hin zu Hate Speech, Filterbubble, und es geht immer um den Dialog. Das ist so das große, der große rote Faden, der immer bleibt, trotz aller Unterschiedlichkeit und Kneipe und Baden-Baden und all dem. Wobei mich jetzt natürlich auch interessiert hat, was waren da eure Erfahrungen? Wie wird denn Wirtschaft heute gedacht in jetzt diesem Kneipendialog zum Beispiel?
Ja, oh, da muss ich wirklich einmal durchatmen und nachdenken, liebe Vicky, wie kann ich da am besten drauf antworten, weil es wirklich so vielschichtig ist. Ne? Mhm. So vielschichtig ist die Antwort, so wie die Personen tatsächlich auch unterschiedlich sind. Es gibt natürlich das Plakative, das Vereinfachen und damit auch das Reduzieren und sich Verlieren im Pauschalurteil. Und sich auch eine Opferspirale zu begeben, ne? Ich da unten und die da oben. Mhm. Und zugleich gibt es genauso eine Klarheit, eine Direktheit, einfach mit dem gesunden Menschenverstand, der oder die kritisch hinterfragt, Punkte adressiert und wo es genau darum geht, sich kontrovers, aber konstruktiv zu reiben. Das ist ja zugleich auch unser Markenkern, ne, als Managerfragen.org, fair, öffentlich und direkt. Das sind so die drei Stichwörter unseres Claims und dafür eben einen Raum zu bieten, dass man sich konstruktiv reiben kann, ein konstruktiver Dialog. So, also das ist mein Versuch meiner Antwort auf deine Frage, was zieht man daraus oder welche Möglichkeiten gibt's letztendlich aus so einem Kneipendialog mitzunehmen? Es ist halt wichtig, dorthin zu gehen, wo die Menschen jeweils sind, weil wir sind viele Jahre, haben wir uns bemüht, quasi online auf die Plattform bestimmte Menschen zu holen, aber da erreichst du immer nur einen Teil, ne? Oder auch bei den WHU oder Baden-Baden, immer auf dem jeweiligen Kanal, ne? Das ist wie auch, wenn man jetzt businessseitig spricht, Vertriebskanal, man muss halt verschiedene Vertriebskanäle bespielen oder verschiedene Kommunikationskanäle bespielen, um verschiedene Zielgruppen tatsächlich auch zu erreichen. Und die sich vielleicht schon zu sehr zurückgezogen haben, ne, weil sie in Anführungsstrichen verletzt wurden, enttäuscht sind, frustriert sind, dann reicht eben nicht der Appell und eine klassische Mobilisierung, sondern da muss man dahin gehen, wo die Menschen sind und sich selber bewegen. Und das ist die Idee dahinter.
Also was mir noch ergänzend dazu einfällt, Clemens, und was ich ja selber auch erlebt habe, wo ich die ersten Male auch mit dabei war, bei den Präsenzveranstaltungen und im Online erlebe ich es auch. Also was wir tatsächlich hinbekommen und was mich auch so fasziniert, ist, dass wir Räume des Zuhörens schaffen. Also ein wesentlicher Teil des Dialogs ist ja nicht, wie die meisten glauben, zu reden, sondern zuzuhören. Und das, was ich erlebt habe bei den ganzen Präsenzformaten, ist, dass wir diese Räume des Zuhörens geschaffen haben und über das Zuhören, über das Verstehen wollen, des anderen auch verstehen wollen, dem seine Sichtweise verstehen wollen, darüber werden dann Brücken gebaut, darüber wird Verständnis entwickelt. Also man könnte das auch so, ja, so Empathieschulung nennen, ne? Also es geht darum, sich in den anderen hineinzuversetzen, ob ich jetzt von Attac bin oder ob ich jetzt Vorstand von einem DAX-Konzern bin. Jeder hat seine Motivation, hat seine Wünsche, aber auch vielleicht seine Zwänge. Und das zu verstehen und in diese Rollen jeweils hineinzugehen, das habe ich so erlebt als einen ganz, ganz wichtigen Teil des Dialogs. Und da auch so einen Raum des Zuhörens zu schaffen, das ist einfach eine wunderbare Geschichte, finde ich, um gegenseitiges Verständnis und damit auch Vertrauen zu entwickeln und natürlich auch damit rauszugehen aus dem, was wir momentan erleben, der Polarisierung und der Spaltung.
Genau, also ein Dialog heißt es zu formatieren und das gilt im direkten Austausch, ne, in der Geschäftswelt. Und viele wissen ja aus eigener Erfahrung, wie unbefriedigend oftmals Meetings sind oder Workshops sind. Und dort haben wir schon mehr und mehr gelernt, ja, zu moderieren, Facilitating, ne, und Agile Facilitator und wie gestaltet man Dialoge und auch Kollaboration. Und so gilt das auch für den Online-Dialog. Ne, den gilt es genauso zu formatieren und vielleicht sogar umso mehr zu formatieren. Und auch wenn man unsere Entwicklung und die Entwicklung des Internets und die Kommunikation im Internet anschaut, dann sind wir da noch vielfach einbeinig oder welches Bild man auch verwenden will, sehr linear unterwegs und kennen nur das Posten, ne, und dann vielleicht nochmal das Liken. Aber so richtig einen Dialog und einen Dialog online zu formatieren, auch das müssen wir erst lernen oder zumindest in der Breite lernen. Und das geht ganz fantastisch in beiden Welten letztendlich.
Walter hat gerade den perfekten Übergang geschaffen eigentlich zu deiner Biografie. Das ist immer ein wichtiges Thema hier im Podcast, wie du ja weißt. Wir wollen gerne die Menschen hinter der Organisation auch besser kennenlernen und verstehen, warum sie heute das tun, was sie tun. Und Ich bin natürlich wieder wie bei jedem Gast vor jeder Folge auf deinem LinkedIn-Profil gewesen und habe mir angeguckt, was du gemacht hast. Und zur Einordnung vielleicht für alle, die das hören, Clemens hat seine Karriere gestartet in einer Konzept- und Markt- und Strategieberatung, war später, das darf man sagen, T-Systems, auch gut, und lange bei der Telekom auch, und hast dich dann selbstständig gemacht auch und Managerfragen gegründet und bist jetzt auch geschäftsführender Gesellschafter einer Organisationsberatung. Wie kam es zu jedem einzelnen Schritt? Nein, das wollen wir natürlich jetzt nicht so im Detail wissen, aber was hat dich angetrieben ganz am Anfang in der Berufswahl, vielleicht auch schon in der Ausbildung? Du bist Diplom-Ökonom. Und wie ging es dann weiter und was hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist?
Ja, ich war lange ein Suchender, Vicky, und tja, und damit gehören auch Brüche oder Lebensbrüche. Das ist natürlich jetzt auch ein Grundprinzip der Persönlichkeitsentwicklung und der Innovation und damit des eigenen Lebens und der beruflichen Karriere, wo so ein Ding dann zum anderen kommt und das alles dann auch einen Sinn ergibt. Also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, wie du sagst, bin durchs elterliche Umfeld in der Form in gewisser Weise geprägt, weil mein Vater auch in der Wirtschaft gearbeitet hat, in der Automobilindustrie, in verschiedensten Management-Positionen. Und insofern habe ich da ein gewisses Interesse entwickelt für die Wirtschaft und auch Einblicke in die Managementwelt sehr früh bekommen und auch in die den Preis, den man für Karriere auch zahlen muss, beruflich wie persönlich wie auch privat in der Ehe und dergleichen und in der Partnerschaft. Und da habe ich viel gelernt, was möchte ich und was möchte ich nicht. Und damit fängt man ja oftmals an, wie möchte man nicht sein? So habe ich zumindest angefangen. Also, ne? Möchte ich verzichten, ja oder nein? Ne? Und welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Und das war so das Ding, ich möchte mehr verbinden. Und das ist so ein Grundprinzip, dass ich mehr integrieren möchte. Ich möchte nicht mein Leben vertagen, sondern ich möchte verbinden. Und das habe ich daraus mitgenommen. Und das Zweite, ich habe viel gelitten in der Berufswelt. Ich habe viel Glück gehabt einerseits, weil ich immer tolle Sachen machen konnte, tolle Aufgaben, viel Verantwortung geschenkt bekommen habe und daran dann gewachsen und gereift bin. Auch immer überfordert war, aber über die Überforderung bin ich nicht untergegangen, sondern habe ich halt Flügel bekommen und habe ich gelernt zu fliegen. Ne? Und durch die bedingungslose Liebe, Mutterliebe, Urliebe, ne, das Urvertrauen dann entstanden, ne, was kann mir schlimmstenfalls passieren? Komm, ne, gar nichts am Ende des Tages. Mhm. So, also die innere Unabhängigkeit, Freiheit, Selbstbestimmtheit, das hat mich getragen. Auch eben in den Schwierigkeiten des beruflichen Umfeldes und des Spannungsfeldes, in dem ich mich bewegt habe. Einerseits, weil viele in meinem Umfeld krank geworden sind, auch im Burnout gegangen sind oder auch Tabletten genommen haben oder dergleichen. Und ich selbst auch gelitten habe, ne, mit 7 Tage die Woche arbeiten und über Jahre es doch auch eine harte Schule war und ich nicht wusste, wie komme ich da raus. Ne? Ich kann das zwar, aber ich bin das nicht. Aber was mache ich stattdessen? Und das war so der eine Weg, eben auch dies Dankbarsein einerseits, aber die Suche, wie kann ich Beruf und Berufung zusammenfügen und wie kann ich mich eben engagieren zugleich und auch was zurückgeben. Das war immer ein Anliegen von meiner Seite. Und ich habe mit Charity Donation angefangen, ne, und mich bei verschiedenen Stiftungen engagiert, bis ich durch Impulse von anderen letztendlich den Akzent gesetzt, mach doch was Unternehmerisches. So, und so habe ich das Thema Social Business dann entdeckt 2007. Das war so meine Geburtsstunde. Mhm. Auch mit dem Muhammad Yunus Social Business Thema groß wurde, mit dem Thema Microfinancing als Friedensnobelpreis, den er bekommen hat 2006. Und damit hat dann die Szene so in Deutschland begonnen oder für mich zumindest begonnen. Und dann bin ich da eingetaucht und habe in meiner Sinnentleertheit, die ich in meinem damaligen Job hatte, ja, was machst du da eigentlich? Und wollte damals schon kündigen. 2006, 2007 bin dann noch 8 Jahre hängen geblieben, glaube ich, bis 2013 zumindest, weil ich, ne, was mache ich stattdessen? Habe dann aber parallel meinen Freunde gefunden, ne, und mir Sinn gesucht und habe gelernt, mich weiterentwickelt, habe erst als Social Entrepreneur dann eine Initiative etabliert, wo über 100 Kolleginnen und Kollegen bei der Telekom ehrenamtlich gearbeitet haben, bevor wir dann zum Vorstand, zu René Obermann damals gegangen sind. und gesagt, ey, jetzt brauchen wir Geld, jetzt brauchen wir Partnerschaft. Und dann haben die auch das alles gemacht und fanden das ganz cool, was alles so im Konzern möglich ist, obwohl keiner gesagt hat, du musst uns ohne Budget und alle freiwillig, wie geht das denn? Ja, so. Und dann haben wir das durchgezogen. Und dann waren mit der Finanzkrise später der Schritt zum Social Entrepreneur mit euch und mit den anderen Gründern und Gründern nur der nächste Schritt, eben dann diese Ausgründung zu machen und das nächste Ding hochzuziehen. Ne? Und so war der Schritt vom Lernen von einem zum anderen nur konsequent.
Du hattest vorhin gesagt, es ging bei der Gründung von Managerfragen auch darum, Vertrauen zurückzugewinnen für die Wirtschaft. Woher hattest du das Vertrauen in die Wirtschaft?
Weil ich viele tolle Menschen kennengelernt habe. Ich habe eine andere Realität erlebt. Und ich habe auch heute, da sind Freundschaften draus entstanden. Und insofern war für mich das ein Zerrbild. Da habe ich wirklich gelitten, das, was in den Medien hoch und runter kommuniziert wurde. Und natürlich gab es auch Entgleisungen und Millionenabfindungen trotz Abwirtschaftens und so weiter und so weiter. Aber die Verallgemeinerung von einigen Einzelfällen oder mehreren auf alle, da habe ich einen anderen Erlebnisraum gehabt. Und da musst du Position beziehen. Ne? Weil sonst in der Konsequenz wäre ja die Infragestellung der Wirtschaft als Ganzes, ne, die Legitimation und damit in the long run auch die Gefährdung der Demokratie. Ne, weil Wirtschaft, das sind wir alle. Und also wir gehören zusammen. Und das war dann auch die Grundmotivation, da was zu tun und gemeinsam dann eben an den gesellschaftlichen Herausforderungen zu arbeiten.
Und deine Einschätzung zu dem, wie es damals war, vor roundabout 10 Jahren, zu heute, ist dieses Vertrauen zurückgewonnen? Also ist es geglückt, das Vertrauen zurückzugewinnen oder hat sich die Gap noch vergrößert? Wie nimmst du es heute wahr?
Niki, die nächste, ja, herausfordernde Frage für mich.
One million dollar question.
danke dafür. Es gibt natürlich viele Untersuchungen und Studien und es gab Jahre, da ist es auch tatsächlich noch schlechter geworden, wenn man sich dann die verschiedenen Trustbarometer etc. anschaut, die das jährlich herausgegeben wird gegenüber 2008, 2009. Es ist halt wie immer und so versuche ich zu antworten, auch jenseits der Studien, wo jeder von uns seinen Blick drauf richtet. Ne? Also bin ich jetzt positiv und schaue ich nach vorne? Also welches Menschenbild habe ich? Welches Gesellschaftsbild habe ich? Ne? Was ist mein eigener Mindset? Und ich bin grundweg positiv. So, ich bin bei allen Herausforderungen, Risiken, Gefahren, auch im Kontext der Digitalisierung und der zunehmenden Spaltung, die es unverändert gibt, Vicky, ne, zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, ne, wie Vermögensverteilung, die Umweltbelastung. Ne, also viele, viele Krisen scheinen sich ja zugespitzt zu haben. Zugleich hat sich aber auch verdammt viel Positives getan. Ne, und ich bin jetzt grundüberzeugt, dass die Digitalisierung, da komme ich darauf zurück, ne, und die Technologie der Enabler, der Möglichkeitsgeber für uns sein wird, die gesellschaftliche Krisen zu bewältigen, so wie wir auf dem Planeten sind, mit den 7 Milliarden heute und in Zukunft noch mehr, die verschiedenen Probleme anzugehen und zu lösen. Andere Möglichkeit haben wir nicht.
Ja, also das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, aber wir sind noch nicht fertig. Ich habe noch einen Anknüpfungspunkt dazu, wie sich nicht nur diese Gap oder die Wahrnehmung verändert hat, sondern auch die Kommunikation selbst der Managerinnen und Manager. Das ist ja das, worum es auch zu Beginn ging, um den Kreis zu schließen. Du sprachst gerade bei der Kneipenerfahrung von auch einer Opferspirale. Ich hatte bei den Baden-Badener Unternehmergesprächen, die, falls wir sollten das nochmal einordnen, das ist eine Art Kaderschmiede für die Vorstände von morgen, so habe ich das für mich gespeichert, bitte präzisiert das, wenn ihr findet, das ist nicht ganz treffend. Und da werden eigentlich diejenigen VerantwortungsträgerInnen hingeschickt, die schon sehr viel an Wissen und an Fähigkeiten und an Erfahrungen zusammen haben, aber eben nochmal doch den Blick erweitern sollen, auch auf ihre gesellschaftliche Verantwortung als Führungskräfte. Und dort haben wir viel auch mal gesprochen über Kommunikation. Und ich hatte in einem Jahr den Eindruck, dass sich die VerantwortungsträgerInnen also nicht getraut haben, frei und offen zu kommunizieren mit der Gesellschaft, sondern ganz viel über deren Kommunikationsabteilung lief. Ganz viel Dialog wurde auch abgeblockt. Das weiß ich, weil ich auf als Mitglied von Managerfragen teilweise dafür verantwortlich war, die Antworten auf die Fragen nicht herbeizuführen, aber irgendwie die Verantwortungsträger darauf aufmerksam zu machen, dass diese Fragen überhaupt da sind. Und die waren sehr schwer zu erreichen teilweise. Und jetzt sehe ich aber auch, dass denjenigen, denen ich auf LinkedIn folge, ganz viel proaktiv an Kommunikation direkt an alle Follower kommt. Das ist wahrscheinlich zu einem großen Stück auch von der Kommunikationsabteilung gesteuert. Es wirkt aber sehr unmittelbar. Und ich habe mich gefragt, ob sich nicht in den letzten 10 Jahren da doch was getan hat oder beziehungsweise wie du das bewertest. Also gibt es eine größere Offenheit von Verantwortungsträgern? Gab es hier eine Geschlossenheit, die du wahrgenommen hast? Und wie bewertest du die Entwicklung? Weil du bist ja auch zum Beispiel auf LinkedIn unterwegs.
Danke, Vicky. Ja, zunächst noch zu den Bahn- und Nehmergesprächen selbst und dem Verein. Du hast das völlig richtig beschrieben. Ich habe nur eine Ergänzung. Die BBUG wurden eben gegründet im Nachkriegsdeutschland, also im Nachklang oder auch den Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs vor dem Hintergrund des Versagens der wirtschaftlichen Elite, wie viele Eliten versagt haben, auch die kirchlichen Institutionen und viele, viele andere, so eben auch die damals wirtschaftlich Verantwortlichen oder in stark verantwortlichen Positionen. Und letztendlich genau geht es darum, Wirtschaftsvertretern von heute oder seit damals und eben bis heute an gesellschaftliche Themen und Fragestellungen heranzuführen. Und so kamen wir auch ins Spiel, warum wir als Managerfragen und als Team dort halt ja diese Gesellschaftsdialoge durchgeführt haben. Zu deiner Frage jetzt selbst, Vicky, der Veränderung. Ne, was hat sich getan? Du hast völlig recht, dass damals 10 Jahre zurück, das ist eine halbe Ewigkeit im Internet sowieso, wie doch distanziert und abgeblockt und auch schützend, gerade die Kommunikation Chefs, und das war natürlich auch ihre Rolle und ihr Auftrag, dann die Vorstände, CEOs oder Topmanagerinnen, Topmanager zu beschützen. So, und das war eine sehr kritische, sehr abwartende und eine sehr vorsichtige Haltung. Das hat sich grundlegend geändert. Ja. Noch nicht im Sinne von Dialog, ja, aber eben von der Grundhaltung her. Also vieles, ne, also weil im Sinne von Personal Branding, die Führungskraft als Marke, ne, das Thema Stakeholder-Kommunikation, da haben sich Welten letztendlich bewegt. Vielfach ist es noch eine one to many, ne, und unterstützt durch ein ganzes Team vielfach natürlich für den jeweiligen CEO oder Vorstand. Aber es geht in die richtige Richtung. Ne? Also dass eine Notwendigkeit besteht des Austauschs. Und da gibt's tolle Beispiele, wie auch den Joe Keser, der einen herausragenden Job gemacht hat, in Position beziehen, auch in öffentlichen Position beziehen, zu kritischen gesellschaftlichen Themen. Aber auch die Janina Kugel damals war extrem offen, auch wie sie insgesamt auf LinkedIn ganz natürlich agiert hat. Und so gibt's eine Vielzahl mittlerweile an Vorreiterinnen. Interessanterweise sind es auch oftmals Frauen, die da ganz anders agieren als die männlichen Kollegen, und zugleich findet ein Generationenwechsel statt, Vicky, ne? In den Aufsichtsräten, in den Vorständen, sodass auch da ein anderer Blick und ein anderes Behavior-Pattern tatsächlich zum Tragen kommt. Genau, Vicky.
Ja.
Und wir sehen ja auch durch diesen Podcast und die Leute, die wir hier interviewen, als Sozialunternehmerinnen und Unternehmer, was da gerade passiert. Also da ist ja ein ganz tief liegender Wunsch offensichtlich vieler Menschen, also mehr Menschen als es so erstmals scheint, Wirtschaft anders zu gestalten, Wirtschaft anders zu definieren, wo es nicht darum geht, Wirtschaft zu verteufeln, sondern wo es darum geht, Wirtschaft wirklich neu zu entwickeln und unternehmerisches Know-how mit sozialem Engagement, mit Umweltengagement und so weiter in Einklang zu bringen. Und mein Eindruck ist, dass das eine enorme Wirkung auch auf die klassischen und tradierten Unternehmen bis hin zu den Konzernen hat. Und dass sozusagen diese Entwicklung wirklich auch in den letzten 10 Jahren unseres Bestehens eindeutig auch in diese Richtung zeigt. Wobei man immer die Frage stellen kann, geht es schnell genug? Ja. Aber die Richtung, in die es geht, in die immer mehr Menschen denken, und so, ich finde, das kriegen wir auch durch unseren Podcast und das, was wir hier an interessanten Menschen auch haben und auch sehen, einschließlich dem, was du jetzt auch mit aufgebaut hast, Clemens, als jemand, der aus der Wirtschaft kommt, ne? Also wir teilen uns ja die Telekom-Historie, aber nur für die Zuhörer, die das vielleicht beim Vergleichen der Vitas festgestellt haben, wir kannten uns bei der Telekom nicht. Ne? Wir haben uns tatsächlich über managerfragen.org kennengelernt. Und da tut sich unheimlich viel. Und insofern ist das auch wirklich Anlass für Optimismus.
Total, total. Ich sehe das genauso wie du, Walter. Ne, ein Freund hat mal zu mir gesagt, die Seele kann nur zu Fuß gehen. Ne? Also bei aller Digitalisierung und Technologie brauchen wir unsere Zeit. Und manches, und das gilt für uns als Person, wieder zur Ruhe zu kommen, zur Besinnung zu kommen. Aber eben auch, was solche gesellschaftlichen Veränderungen angeht, heißt es auch ein Stück weit zu akzeptieren, dass manches Generationen braucht. Ne? Mhm. Und wenn man schaut, wie wir einerseits die Probleme potenziert haben in den letzten 100 Jahren, das waren gerade mal 100 Jahre. Gib uns mal 100 Jahre, ja. wenn wir sie denn haben, aber im Gesamtkontext gesehen sind ja 50 Jahre eigentlich nichts. Ne? Oder was heißt das eigentlich, kann man streichen, sind 50 Jahre nichts, jetzt bezogen auf Menschheitsgeschichte oder welches Referenzsystem man da auch immer anlegt. Und insofern, wenn wir denn jetzt mal Gas geben, 30, 40 Jahre und die Technologien nutzen, da haben wir noch alle Chancen, aus der Misere, in die wir uns in Teilen reingebracht haben, auch wieder rauszuholen. Da bin ich grundfest überzeugt.
Das ist eine sehr schöne und optimistische Prognose. Ich würde ganz gerne, bevor wir zur Schlussfrage kommen, noch auf die Frage eingehen, wie sich Managerfragen eigentlich organisiert. Ich erinnere mich nämlich daran, als ich damals 2015, glaube ich, mit an Bord gekommen bin. Es war damals eine total moderne Organisation, heute und vor allem in der Pandemie arbeiten ja ganz viele so, aber wir waren komplett verstreut in Deutschland jetzt zumindest. Ich glaube, international waren wir nicht, aber hier sehr verstreut. Ich war in Berlin, Walter in Hamburg, du warst in Düsseldorf, Bayern. Wir hatten ganz viel und haben uns nur online gesprochen, zusammen telefoniert. Ich glaube, ihr hattet einmal pro Woche einen Call und ansonsten lief vieles über Trello und ganz viele Technologien, die heute ganz selbstverständlich sind. Damals war es das nicht. Wie organisiert sich denn Managerfragen über so einen langen Zeitraum rein digital, dass das überhaupt funktioniert, dass man da überhaupt irgendwas zustande bringt? Ich muss das kurz noch dazu erwähnen, jeder, der da arbeitet, ist eigentlich berufstätig und auch nicht zu knapp. Warum geht das trotzdem?
Total geil, ne? Ich weiß es auch nicht, Vicky. Aber ich versuche das selber jetzt parallel mal, ähnlich wie du es gerade getan hast, zu resümieren, zu reflektieren, in dem Versuch, dir eine Antwort zu geben, Vicky. Und zugleich bin ich da auch ein Stück weit stolz tatsächlich für uns alle, wie visionär wir mit dem Thema waren vor 10, 11 Jahren, ne? Als wir da losgelegt haben. Und wenn man auf alte Papiere, wenn man damals noch Papier oder auch dann digital so in unsere Notizen reinschaut, was wir uns da überlegt haben und dann wie entwickelt haben und wie die Dinge eingetreten sind und wie aktuell das Thema ist, das ist schon geil. Und auch wie die Dinge funktioniert haben mit uns als Team im Sinne der Arbeitsorganisation, ne? Und wie du sagst, das, was heute alles selbstverständlich ist, wo wir damals Vorreiterinnen, Vorreiter waren, alles, was so mit den Buzzwords des New Work, Agile etc. ist, haben wir von Beginn an vorgelebt und verprobt, ne, mit dem, was an Tools letztendlich da war, und haben Tools natürlich auch damals gewechselt. Ich glaube, im Kern, in der Essenz, sind es unsere Werte, die uns verbinden, Vicky. Ja. Mhm. Kern sind es unsere Werte. Ist unsere Leidenschaft, ist unser Antrieb. Und das ist dann das Stichwort Weggefährtinnen und Weggefährten. Ne. Und das prägt uns in der Verbundenheit, wie wir zusammenfinden, den Vertrauensvorschuss, den wir uns geben, weil vielfach kannten wir uns nicht. Die neu dazugekommen sind, kommen dazu und wir machen die Arme auf, wir öffnen. Und es hat funktioniert. Ne? Also dieses Loslassen, den Vertrauensvorschuss geben, die Verbundenheit über Werte, darüber ist so viel entstanden. Ne? Die Wertschätzung untereinander. Da fragt man sich, wie man heute in Matrix führt, wie man eben über Dotted Line führt. Ne? Jetzt in der Businesswelt, da referenziere ich gerade drauf. Ne? Alles Bullshit oder ja, faktisch, natürlich richtig. Ja? Und zugleich ne, funktioniert das genau so, wie wir es gemacht haben. Ne? In einem Ehrenamt, wo jeder nur das tut, A, wozu er Lust hat und B, was er kann, kann man nicht per Auftrag oder per was denn, außer eben im gemeinsamen Umgang, im Dienst und Hingabe für die Sache, ne? Und der Möglichkeit, voneinander zu lernen. So. Und das sind die Facetten und die Ingredienzien, wenn du so willst, warum das funktioniert hat, dass wir teilweise uns ja erst nach einem Dreivierteljahr, also wir haben ja 100% virtuell in ganz Deutschland dezentral gearbeitet, wir haben unsere technologische Infrastruktur aufgesetzt, haben unsere wöchentlichen Calls und Hangouts gemacht oder Projekt-Hangouts, so haben wir uns organisiert über Basecamp, ne, Trello und all die Dinge, früher Evernote und all die Slack, genau, all die Tools, so, das ist das eine. Aber wir haben uns einmal im Jahr physisch getroffen, ne? Und dann kam es öfters dazu, dass man sich schon total intensiv kannte und dann erst im Nachgang bei irgendeiner Flasche Wein, ne, dann feststellte, ey, wir sehen uns ja heute zum ersten Mal, ne? So, und darum, also es sind die Werte, die uns stark gemacht haben, die uns zusammengeführt haben, die uns stark gemacht haben und die uns auch zusammengehalten haben, Vicky. Hm?
Vielen, vielen Dank, dass du das nochmal so schön auf den Punkt gebracht hast, was uns auch die letzte Frage spart, was andere Organisationen von Managerfragen lernen können. Das wurde sehr deutlich. Vielen, vielen Dank dafür. Was aber bleibt, ist die Tradition, dass die letzte Frage unsere sogenannte Steve Jobs-Frage ist. Die nennen wir so, weil Steve Jobs mal eine sehr anregende Rede gehalten hat vor Stanford-AbsolventInnen und dort eben sehr auf den Punkt gebracht, drei Lebensweisheiten, die er in seinem Leben aufgesammelt hat, weitergegeben hat. Und wir fragen immer unseren Gast, unsere Gästin, was sind deine drei, die du weitergeben möchtest?
Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt Lebensweisheiten sind. Und ich fange mal an, laut zu denken und auszuspeichern und mal schauen, ob da was Brauchbares dabei ist. Zunächst mal schicke ich aber ein Statement vorweg und lehne mich da an, ein Stück weit an das digitale Manifest, was vor einigen Jahren veröffentlicht wurde. Und zwar geht es darum auch um die Frage oder um den Punkt, dass wir an so ein Stück weit einem Scheideweg stehen zwischen einerseits Feudalismus 2.0 oder Demokratie 2.0. So. Und was wir brauchen, damit der Weg nicht in Richtung Feudalismus 2.0, im Sinne von Datendiktatur und alles, was so dahinter steht im Rahmen der Digitalisierung, sondern dass es besser, so wäre zumindest mein Wunsch, in Richtung Demokratie 2.0 geht, brauchen wir eine Aufklärung 2.0. Und das ist auch in der Essenz, wenn du so willst, nochmal zusammengefasst, der Auftrag von uns als Managerfragen.org, was uns antreibt. So, jetzt kommen meine Gedanken dazu, was wir dafür brauchen. Der erste Punkt ist, wäre meine Empfehlung, und das versuche ich für mich selbst auch zu gewährleisten, ist das Thema Wachheit. Mhm. Also wach zu bleiben, kritisch zu sein und nichts zu glauben. Und zugleich positiv zu bleiben. Ja, das ist der richtige Mix. Mal zu meinem Punkt 1, um eben der Filterblase, der Desinformation, der Manipulation, der Interessenverfolgung, ne, des Anteaserns, des Schubsens, des Nudging, des Big Nudging, den ganzen Dingen, die es im Kontext der Digitalisierung gibt. Punkt 1, Wachheit. Das zweite ist zugleich Lernen. Lernen heißt an sich selbst arbeiten. Heißt, in einer digitalen Welt hast du keine Chance, wenn du nicht Medienkompetenz, Digitalisierungskompetenz und damit auch Demokratiekompetenz, ne, im Sinne von Selbstbestimmung, Freiheit, Mitwirkung. Und damit komme ich auch zum dritten und letzten Punkt, der mir einfällt als Empfehlung neben Wachheit und Lernen, ist eben sich einbringen, Position beziehen, engagieren. Eben nicht sich zurückziehen, sich nicht in eine Opferrolle zu begeben, in welcher Form auch immer, sondern aus einer Grundhaltung heraus und einem gesunden Selbstbewusstsein heraus Mitgestalter zu sein, sich einzubringen, sich zu engagieren, ja, und seinen eigenen Lebensraum und den künftiger Generationen zu gestalten. Das sind mal meine drei Punkte und jeder soll was draus machen, wer möchte.
Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür, Clemens.
Gerne. Danke euch. Danke dir, Vicky. Und danke dir, Walter, für das Gespräch und die Möglichkeit zum Austausch.
Ja, danke, Clemens, nochmals, dass du uns so einen tollen Einblick in managerfragen.org gegeben hast. Wir sind am Ende unseres Podcasts. Heute ganz in eigener Sache mit dir, Clemens. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Einblick in das, was wir bei managerfragen.org machen und vielleicht auch in das, was Vicky und mich hier antreibt, diesen Podcast zu produzieren. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei diesem Podcast über Sozialunternehmer und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl im Blick haben. Passt auf euch auf und bleibt uns wohlgesonnen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Thank you.